Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Dieser Podcast wird präsentiert von Schliephake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliephake-schöningen.de. Schliephake, Tradition seit 1865.
Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Henrik Rason. Ich bin Redakteur der Wolfsburger Nachrichten, dort stellvertretender Redaktionsleiter und Blaulichtreporter. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Katrin Schiebold. Sie ist Chefreporterin unseres Zeitungsverlages. Und Saskia Heike an den Reglern, die dafür sorgt, dass wir heute einen guten Ton haben. Heute reden wir über ein Thema, das uns beide, Katrin und mich, schon seit Jahren eigentlich beschäftigt. Es geht um den Salafismus, um den islamistischen Extremismus, der auch in unserer Region zu sehr vielen Themen geführt hat, die bei uns in der Zeitung Niederschlag gesorgt haben. Wenn man sich in die vergangenen Jahre die Berichterstattung anguckt, ist eigentlich konsequent über die Jahre hinweg immer wieder unsere Region ein Thema gewesen und es gab immer wieder Anknüpfungspunkte in diese Szene. Katrin Schiebold hat nun für unsere Zeitung über 3 Jahre, glaube ich, den Abu-Walla-Prozess verfolgt. Und darüber wollen wir heute reden. Es ist ein einzigartiger Prozess. Es geht um wahrscheinlich die Führungsfigur des Islamischen Staats in Deutschland. Und gerade erst vergangene Woche wurde das Urteil gesprochen. Katrin, fass doch mal zusammen für unsere Leser, die den Prozess nicht in Gänze verfolgt haben, was eigentlich so diese Vorwürfe gegen Abu-Walla waren und wozu er verurteilt wurde, was nach Ansicht der Kammer ihm zur Last gelegt werden konnte.
Ja, sehr gerne. Erstmal noch von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Abu-Walla, das ist ein Prozess, der sich tatsächlich seit 3,5 Jahren hinzog. Abu-Walla ist ein Prediger aus Hildesheim, der dort Imam in einer Hildesheimer Moschee war. Und er musste sich vor Gericht verantworten, weil die Bundesanwaltschaft davon ausging, dass er tatsächlich der Vertreter des Islamischen Staates in Deutschland war. Also das tatsächlich das ranghöchste Mitglied des Islamischen Staates, der Terrormiliz, die ja in Syrien und im Irak gerade in den Jahren 2014, 2015 starke militärische Erfolge erzielen konnte und dort ja auch ein Kalifat errichtet hat. In der Folge fand in Deutschland eine unheimliche Sogwirkung statt in der islamistischen Szene. Es sind wahnsinnig viele ausgereist, also junge Gläubige aus Deutschland in den Irak und nach Syrien gereist.
Auch aus unserer Region.
Auch aus unserer Region, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Und Abu-Walla, dieser Prediger, hat da eben eine zentrale Rolle gespielt. Er soll, so war damals die Anklage maßgeblich, dazu beigetragen haben, dass halt eben diese jungen Kämpfer rekrutiert wurden hier in Deutschland, dass hier auch eben junge Gläubige radikalisiert wurden, also auf IS-Linie gebracht wurden und hat ihnen dann auch konkret bei der Ausreise geholfen. Das war dann hinterher auch die Feststellung des Gerichts, so ist er auch verurteilt worden, dass er tatsächlich sogar mit konkreten organisatorischen Hilfen, also dass Kontaktnummern vergeben wurden für die Schleusung nach Syrien, dass finanzielle Hilfe gegeben wurde. Also er hat einigen auch Geld gegeben für die Ausreise. Also insofern wurde er auch der Terrorismusfinanzierung schuldig gesprochen. Und hat eben da wohl auch tatkräftig eben zur Seite gestanden. Nicht nur er alleine mit 4 anderen mutmaßlichen Helfern, man muss noch mutmaßlich sagen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, die ihm dabei geholfen haben und die auch mit radikalisiert haben und mit quasi dann die jungen Gläubigen indoktriniert haben.
Was ist, konzentrieren wir uns mal auf Abu-Walla. Zu was wurde er verurteilt?
10,5 Jahre Haft. Das ist tatsächlich etwas unter dem, was die Bundesanwaltschaft gefordert hatte. Die hatte auf 11,5 Jahre Haft plädiert. Und jetzt hat er 10,5 Jahre Haft bekommen. Das ist schon ein ordentlicher Schluck, muss man sagen. Also das ist schon wirklich, also eigentlich steht in dem Strafrahmen, er ist verurteilt worden, hauptsächlich wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland, so heißt das ja dann so schön. Und da ist der Strafrahmen, bewegt sich bis zu 10 Jahre. Er hat aber eben noch natürlich ein paar, kommen noch ein paar Straftatbestände dazu, wie hat Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es dann so schön heißt, auch geleistet und eben Terrorismusfinanzierung. So kommt dann eben das Urteil zustande, dass es dann 10,5 Jahre Haft geworden sind.
Die Verteidigung hat ja Freispruch gefordert. War das nach deiner Ansicht, sage ich mal, stand das jemals ernsthaft zur Debatte?
Nein. Es war schon relativ klar, dass er zu einer hohen Strafe verurteilt werden würde. Das hatte schon mehrfach durchgeklungen. Die Anwälte hatten schon während der ganzen 3,5 Jahre mehrfach versucht, ihn aus der Untersuchungshaft zu bekommen. Er sitzt ja nun schon seit 2016 auch in Untersuchungshaft. Da wurde er festgenommen und seitdem sitzt er im Gefängnis. So lange lief ja dann auch der Prozess. Und die Anwälte hatten gesagt, oder es mehrfach versucht, ihn erstmal aus der U-Haft zu bekommen. Und schon da ist in der Begründung des Gerichts immer durchgeklungen, dass sie keine Veranlassung sehen, Fluchtgefahr natürlich auch noch bestand. Und ja, da klang immer schon durch, dass auch tatsächlich hohe Haftstrafen zu erwarten sind. Und so war es dann ja auch.
Mhm. Beschreib doch mal das Oberlandesgericht Celle, den Prozesssaal. Ich war selbst drin, damals 2015, als gegen 2 Wolfsburger IS-Rückkehrer dort verhandelt worden ist. Vielleicht einfach mal diesen Weg beschreiben in den Gerichtssaal rein, damit man sich mal als Zuhörer einfach mal einen Gedanken machen kann, wie das da ausschaut.
Der Hochsicherheitssaal, das ist ja der Saal 94, ist eigentlich ein Seitensaal. Der gehört gar nicht mal zu diesem großen Hauptgebäude, sondern ist so ein bisschen an einem Nebentrakt und man kommt von der Straße aus über einen eigenen Eingang rein. Aber man muss sich das so vorstellen, vor dem Eingang stehen erstmal 2 schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und mehrere Polizeiwagen, die das ganze Gerichtsgebäude absichern.
Die ganze Zeit?
Die ganze Zeit. Durch 3,5 Jahre, jeden Dienstag und Mittwoch, das sind die Prozesstage gewesen, war sozusagen höchste Sicherheitsstufe in dem Zentrum Celles. Viele Polizisten, auch einige übrigens im Zivil, die durch die ganze Innenstadt noch gingen, weil immer mal wieder natürlich auch aus dem Umfeld der Moschee Anhänger von Abu Wallah auch auftauchten, die dann natürlich observiert wurden. Und ja, also man musste tatsächlich erstmal an diesen Sicherheitskräften vorbei in das Gebäude gehen, kommt an den Eingang, muss sich dann erstmal auch ausweisen und seine Personalien abgeben und wird dann nochmal im Gerichtsgebäude durch eine Sicherheitsschleuse geschleust.
Panzertüren, muss man ja fast dazu sagen.
Ja, genau. Ja. Und wird dort auch nochmal wirklich, also alles kontrolliert, Taschen, man wird abgetastet,
Schuhe ausziehen.
Das ist eben ja höchste Sicherheitsstufe auch für diesen Prozess. Und im Gerichtssaal gibt es ja auch nochmal zusätzliche Sicherungen. Das ist kein normaler Gerichtssaal. Die Angeklagten sitzen hinter einer Scheibe aus Panzerglas, schusssicher. Das heißt, sie sind auch sitzen gar nicht neben ihren Verteidigern. Die Tische sind daneben zwar angeordnet, aber die müssen sich durch diese Scheibe hindurch mit ihren Verteidigern dann auch unterhalten. Mhm. Die Besucher sind auch nochmal abgetrennt hinter einer Scheibe, auch eben einer aus Panzerglas. Und ja, dann sitzen auf engstem Raum wahnsinnig viele Akteure zusammen.
Das ist gar nicht so groß,
der Raum, ne? Also es sind ja eben die Richter, es sind 3 Bundesanwälte zeitweise dann auch vor Ort gewesen. Anfangs waren es noch 10 Verteidiger, das wurden ein bisschen weniger, weil auch ein Verfahren dann noch abgetrennt wurde. Dolmetscher saßen da mit drin und unheimlich viele nochmal dann Wachtmeister, die natürlich dann für die Sicherheit im Saal sorgen mussten und auch hinter den Gefangenen gestanden haben für den Fall, dass etwas passieren sollte. Mhm. Und keine Fenster, nur so kleine Sehschlitze. Man hat dann immer so ein bisschen Blau des Himmels mal zwischendurch gesehen, wenn der Tag vorbeiging. Handy, Laptop musste man abgeben. Man war völlig abgeschnitten von der Außenwelt sozusagen, da in einem so einem eigenen kleinen Universum.
War fast, als ob man selbst so ein bisschen im Knast sitzt, ne?
Manchmal hatte das ein beklemmendes Gefühl, tatsächlich. Mhm. Also das ist schon, weil man so also auch da ja tatsächlich isoliert von allem dann saß, war es manchmal, gerade am Anfang, so ein mulmiges Gefühl. Man muss sagen, in 3,5 Jahren gewöhnte man sich dann da dran und fand das hinterher auch irgendwie schon fast normal.
Ja. 245 Tage verhandelt. Wie viele Tage warst du davon da?
Ich habe leider keine Statistik geführt und ich hätte es mal machen sollen. Ich habe zumindest jetzt mal nachgezählt, ich habe 11 DIN A4 dicke Bände vollgeschrieben. Und ich glaube, also ich müsste es jetzt einfach so Pi mal Daumen schätzen, ich bin annähernd an vielleicht 160 Tagen auch da gewesen, 170.
Was hat dich so motiviert daran an dem Fall?
Es ist ein, also das geht mir wie bei anderen Gerichtsprozessen auch, wenn man einmal eintaucht in diese Welten, also wenn man tatsächlich so nach und nach dann erfährt, was sich abgespielt hat, wenn man Zeugen hört, die von ihren ganzen Schicksalen erzählt haben, versinkt man immer mehr auch in der Geschichte und wird auch dann neugierig und möchte auch hinterher die Hintergründe verstehen und wissen, was ist da wirklich passiert und wo ist die Wahrheit? Denn das ging ja nichts anderes als darum, um das Ringen um die Wahrheit. Und genau das ist ja das, was einen auch immer wieder dann antreibt, hinzugehen. Ich möchte wissen, was passiert ist. Und natürlich auch dann hinterher so die ganzen Kniffe und Streitereien dann zwischen Bundesanwaltschaft und den Anwälten, wenn man das dann so verfolgt hat, dass man sich dann auch irgendwann ein eigenes Bild machen möchte, wo führt die Reise hin? Und das hat mich eigentlich immer wieder motiviert, auch hinzugehen.
Wie ist denn so die Stimmung in dem Prozess? Ich habe ja gesagt, ich war ja auch beim Terroristenprozess dabei. Da war natürlich Großteil der Zeit angestrengte Stimmung. Da ging es darum, die Wahrheit zu finden, wie du gerade eben schon gesagt hast. Gab aber auch immer mal Momente, wo man auch mal geschmunzelt hat und auch Momente, wo man sich fremdgeschämt hat. Gab es das auch in diesem Prozess?
Die Stimmung war erstaunlich entspannt. Also es war auch hinterher bezeichnend, dass sich die Anwälte bedankt haben beim Richter für die angenehme Atmosphäre im Saal, denn das Thema an sich ist ja hochbrisant und sehr ernst. Und er hat es auch immer wieder versucht, das so auf so eine sachliche Ebene zu bringen, wenn es dann auch tatsächlich mal etwas rauer vom Ton geworden ist. Und ich hatte dann ganz zum Schluss merkwürdige Beobachtung, dass man irgendwie in dieser Gemeinschaft, mit der man ja nun 3,5 Jahre dann irgendwo zusammenhockt, dann auch fast ein bisschen zusammenwächst. Also man nickt sich dann schon fast auch mit den Angeklagten zu, man kennt die Wachtmeister, man spricht mit den Bundesanwälten, mit den Anwälten. Es ist manchmal wie so ein bisschen so ein Klassentreffen gewesen, dass man jetzt auch ganz zum Schluss nach der Urteilsverkündung sich alle dann nochmal verabschiedet hat und allen alles Gute gewünscht hat. Man hat sich 3,5 Jahre wöchentlich gesehen, geht jetzt auseinander, wird sich wahrscheinlich nicht mehr über den Weg laufen, aber in dieser Zeit war es irgendwie natürlich für diese begrenzte Zeit im Saal eine Gemeinschaft möchte ich natürlich nicht sagen, weil es da verschiedene Interessen und Standpunkte und Positionen gab, aber zumindest, dass man irgendwie sich dann trotz allem auf eine komische Art und Weise näher gekommen ist.
Jetzt lass uns mal den Blick auf Abu Walla richten. Er hat ja den Spitznamen der Prediger ohne Gesicht. Du hattest die Möglichkeit, ihm jetzt 3,5 Jahre oder über 3 Jahre ins Gesicht zu blicken. Im Internet gibt es alte Fotos von ihm. Da kann man ihn sich angucken, wenn man nach dem Namen sucht. Beschreib ihn mal. Was ist das? Was ist das so für ein Mensch? Und was die Augen sagen ja von Menschen auch viel aus, sag ich mal. Wie ist das so, so einem Menschen ins Gesicht zu blicken?
Abu Walla ist ein Mensch, der schon eine unheimliche Aura hat. Also er war sehr zurückhaltend im Prozess. Er hatte sich immer bemüht, eigentlich möglichst wenig Reaktion, möglichst wenig Regung zu zeigen, konnte aber oft nicht umhin, trotzdem natürlich zu reagieren. Also er hat ja selber sich nicht eingelassen, nicht gesprochen hat aber ganz oft mal zwischendurch den Kopf geschüttelt oder auch zum Beispiel Zeugen fixiert. Also wenn jetzt Zeugen kamen, auch aus seinem ehemaligen Umfeld, die gegen ihn ausgesagt haben, der muss dazu sich das so vorstellen, der Zeugentisch war direkt neben dem Platz, an dem Abu Walla saß. Die waren zwar getrennt durch diese Scheibe aus Panzerglas, aber sie saßen 2 Meter auseinander. Und dann hat er sich tatsächlich zur Seite gedreht, diese Zeugen fixiert von der Seite, sodass die den ganzen Tag mit seinen starren Blicken in der Seite aussagen mussten. Man muss sich das mal vorstellen, was für einen Druck das aufbaut, auch auf die Zeugen und wie schrecklich das dann eben auch sein muss für die. Und er hatte schon, also er hat einen sehr stark fixierenden Blick. Die Augen, die haben schon sehr, eine sehr deutliche Sprache auch gesprochen. Und das war schon dann auch eindrucksvoll. Ansonsten hat er aber wirklich, ich glaube, sehr bewusst bemüht, möglichst keine großen Gesichtsregungen zu zeigen. Er wollte, glaube ich, ja auch einfach diese Aura des Mystischen, hatte ich so das Gefühl, noch versuchen, dann auch aufrechtzuerhalten.
Wie ist das, sage ich mal, als Frau? Du hast ja, sage ich mal, möglicherweise treffen sich da ja die Blicke, sage ich mal. Guckt er eine Frau an als Salafistenprediger? Oder
Also wenn er die Blicke durch den Saal schweifen lässt, bleiben die, glaube ich, überall auch mal hängen. Also so, man hatte mal kurz das Gefühl, dass sich auch mal zwischenzeitlich kurz die Augen begegnen, bewusst nicht. Mhm. Bei anderen Angeklagten war das anders. Die hatten auch den Blickkontakt gesucht, manchmal sogar leicht auch zugenickt zur Begrüßung. Mhm. Das war bei ihm nicht der Fall. Aber er hat, wenn er Leute im Zuschauerraum erkannt hat, zum Beispiel Anhänger jetzt aus seiner Moschee, die auch schon angeschaut direkt. Und dann auch zu erkennen gegeben, dass er sie wahrgenommen hat.
Wie war das, sag ich mal so, dieses Treffen von den, ja, von den Jüngern zum großen Prediger, sag ich mal, wie hat sich das dargestellt im Gericht?
Also es waren einige da, die meines Erachtens, meines Empfindens nach, ihn richtig gehend angehimmelt haben.
Immer noch.
Die sind reingekommen, haben sich hingestellt und auch manchmal so lange gewartet, bis sie sich gesetzt haben, bis sie einen Blick von ihrem Prediger erhascht haben und haben ihn dann wirklich auch hochachtungsvoll dann die ganze Zeit angestarrt.
Gruselig. Ne?
Und man merkte so, da ist tatsächlich diese Strahlkraft ungebrochen. Auch wenn er jetzt natürlich hinter Mauern nicht mehr dann die Wirkung hat, die er vorher hatte, mhm, und auch natürlich keine Möglichkeiten mehr hat, direkt sich an seine Anhänger zu wenden, aber die Faszination scheint immer noch da zu sein.
Es zeigt ja ganz deutlich sozusagen, dass mit seiner Verurteilung das Thema noch längst nicht zu den Akten gelegt ist, aber da kommen wir vielleicht am Ende des Gesprächs noch einmal dazu. 121 Zeugen, Brunn van Dom, habe ich mir aufgeschrieben, ist ja eine Wahnsinnszahl. Wenn ich in Gerichtsprozessen sitze, sage ich mal, und mir vorstelle, 121 Mal eine Aussage zu dem gleichen Sachverhalt zu hören, das kann schon ermüdend sein, zuweilen. Bei diesem Prozess hat sich es aber eigentlich auf eine Aussage mehr oder weniger fokussiert und eine Aussage mittelbar, weil der Zeuge im Gericht nicht ausgesagt hat. Das eine ist Anil Ohl, der selbst in Syrien war, Mitglied des IS war, sich dann geschafft hat, loszusagen und dann als Kronzeuge im Prozess ausgesagt hat. Und der andere war Murat Cem, der wohl der berühmteste Kronzeuge Deutschlands aller Zeiten ist. Oder V-Mann aller Zeiten ist. Ist es richtig, sag ich mal, dass sich dieser Prozess auf diese zwei Aussagen eigentlich so ein bisschen hingespitzt, fokussiert hat?
Die Anklage fußt im Wesentlichen auf die Aussagen dieser beiden. Aber es gibt weitere Zeugenaussagen, die dann das gedeckt haben. Aber ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem Kronzeugen Anil Oh sagen. Das war nämlich dann, das, wie du richtig gesagt hattest, ein Syrien-Rückkehrer. Der ist damals mit Hilfe eben von Abu Walla und seinen Helfern ausgereist und hatte dort eben auch sehr eindrücklich beschreiben können, wie er zuletzt bei Abu Walla war, um dort den Segen sozusagen zu erhalten für die Ausreise. Und auch, weil er wohl wusste und gehört hatte aus der Szene, dass er dort eben Hilfe bekommt für die Ausreise. Also sprich Kontaktnummern von Schleusern und direkte Hilfe für die, was so Ausreiseroute und das ganze Prozedere anbelangt. Und das, so hat es dann hinter auch das Gericht gesehen, hat er auch bekommen tatsächlich. Er ist aber dann in Syrien, relativ schnell ist ihm klar geworden, dass es unten alles andere als das Paradies ist, so wie er sich das ja ursprünglich vorgestellt hatte, und hat dann sehr schnell die Flucht wieder versucht und die ist ihm dann auch gelungen. Er hat, als er dann in der Türkei schon war, ausgepackt, also dann schon den Kontakt tatsächlich zu Sicherheitsbehörden in Deutschland gesucht, auch weil er wohl relativ schnell mitgekriegt hat, wenn er auspackt, droht ihm vielleicht nicht ein ganz so schlimmes Urteil, sondern man könnte ihm ja vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen. Und so hat er sehr ausführlich dann schon früh angefangen zu plaudern über ein mutmaßliches Netzwerk mit Abu Walla an der Spitze und weiteren Helfern im Ruhrgebiet und schon sehr früh diese ganzen Strukturen beschrieben. Und so ist er dann halt zum wichtigsten Zeugen in dem Prozess geworden. Der zweite, dieser V-Mann Murat Cem, berühmt geworden, weil der Spiegel mittlerweile ja ein Buch über ihn veröffentlicht hat. Der hat mittlerweile ja ausgepackt auch, was so seine ganzen Fälle anbelangt und sehr vielschichtigen Blick auf sein ganzes Leben gegeben. Der war angesetzt auf diesen Anil Oh ursprünglich, gar nicht auf Abu Walla, sondern auf diesen Anil Oh und ist darüber sozusagen auch an Abu Walla gekommen und darüber später an Anis Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, der nämlich ja auch in dem Umfeld der Moschee unterwegs gewesen war und hatte dann auch unabhängig von Anil Oh angefangen zu erzählen, was dort passierte in den Hinterzimmern und in den konspirativen Treffen, die dann im Keller der Moschee stattfanden, wo es eben tatsächlich um Ausreisen und mögliche Anschlagspläne und sowas ging. Und die beiden zusammen haben dann natürlich den Ausschlag gegeben, weil sich auch ihre Aussagen in wesentlichen Punkten deckten, dass diese Ermittlungen ja so ins Rollen kamen und dann später eben natürlich auch, dass das Urteil so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist, weil das Gericht auch gesagt hat, die beiden, weil die so unabhängig voneinander ausgesagt haben, sind glaubwürdig, was die Verteidigung nicht so sah. Die hielt den Kronzeugen für einen Lügner, der sich nur einen Vorteil verschaffen wollte, um eben gut dann wegzukommen selber und dann eben andere angeschwärzt hat.
Der Anilu ist ja auch in der Türkei in Abwesenheit verurteilt worden.
Das ist nämlich tatsächlich eine Überraschung gewesen, die im Prozess rauskam. Der ist verurteilt worden, das war vorher nicht so klar und er hatte das selber nicht erzählt, als er hat an 20 Verhandlungstagen ausgesagt, hat das unter den Teppich gekehrt. Und das haben die Anwälte dann herausgefunden und dann nochmal als Beweis angeführt, dass er gelogen hat.
Das ist schon so ein Aha-Moment im Prozess, oder?
Das ist ein Aha-Moment und das ist auch mal so ein Moment, wo man selber als Prozessbeobachter immer wieder ins Schwanken gerät und dann eben sich fragt, ja, vielleicht ist es auch plausibel, dass er tatsächlich gelogen hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und was ist dran an den Vorwürfen? Andere anschwärzen ist ja leicht, aber wie fundiert ist das eigentlich? Und das ist auch der Grund, warum der Prozess zum Teil so lange gedauert hat, wie er gedauert hat, dass man eben dann nochmal kleinteilig herausfinden musste. Ist es so, was er gesagt hat, deckt sich das mit anderen Aussagen? Und dann kamen eben noch andere Zeugen hinzu, wie dieser Tempelbomber aus Essen, der 2016 Anschlag auf einen Sikh-Tempel in Essen begangen hat und auch den letzten Feinschliff in Hildesheim erhalten haben will und den Segen für den Anschlag dort erhalten haben will. Der hatte sich auch während des Prozesses gemeldet und ausgepackt. Die Aussagen deckten sich ja dann auch. Und dann kam irgendwann einer der Angeklagten, der ein Geständnis abgelegt hat aus der Hildesheimer Moschee, also der als rechte Hand von Abu Wallah galt und dann auch gesagt hat, ich habe die Kontaktnummern gegeben an Anil O. und andere, also an den Ausreisewilligen. Ja, und so kamen dann mehrere zusammen, sodass sich dann hinterher so ein Gesamtbild ergeben hat, was das Gericht dann eben dazu bewogen hat, die Zeugen als glaubwürdig auch einzustufen.
Gundum ist ja spannend, sag ich mal. Du hast jetzt, war jetzt eine lange Zusammenfassung, aber da sind ja ganz viele Punkte dabei, wo man merkt, dass irgendwo alles mit allem zusammenhängt. Die ganzen großen Terroranschläge in den vergangenen Jahren in Deutschland, die Ausreisebewegung nach Syrien und alles in dieser Moschee, in der Abu Wallah gepredigt hat. Hat man ein bisschen mehr eigentlich erfahren, was da hinter den Kulissen passiert ist, was er so gemacht hat, wie er seine Jünger sozusagen indoktriniert hat?
Also es gab natürlich auch, spielten zum Beispiel Videos auch von Predigten eine Rolle, weniger, aber das war natürlich eher Beiwerk. Interessanter war das, was nicht sichtbar war, nämlich das, was dann Zeugen geschildert haben, was dann in den Hinterzimmern passiert ist. Und das fand nämlich dann in kleinen Zirkeln statt. Es gab wohl immer offensichtlich so einen kleinen Kreis von Eingeweihten, mit denen geredet wurde. Die mussten aber für diese Treffen alles abgeben, Handys und all das natürlich, wo sie Gefahr liefen, irgendwas nach außen tragen zu können. Und dort waren dann eben die konspirativen Treffen. Und da war auch zum Beispiel dann eben die Rede, das hatte der V-Mann Murat Cem mal übermittelt, von Anschlägen, die geplant wurden, zunächst auf Polizeistationen. Dann war die Rede von einem kleinen und einem großen Bums. Das sollte dann halt einfach ein Schlag auf Polizisten sein, ein großer Bums, so nach diesem Vorbild von Paris und Brüssel, also mit vielen Toten, wovon fabuliert wurde. Es wurde über Waffenankäufe geredet. Und wie gesagt, das alles als Geraune in einem Hinterzimmer, was allerdings eben nur von Überzeugen vermittelt wurde. Es gibt ja nichts, keine Aufzeichnungen davon oder keine Bilder davon. Und aber das eben soll tatsächlich alles in diesen kleinen Hinterzimmern der Hildesheimer Moschee dann abgelaufen sein.
Ähnlich war es ja auch damals in Wolfsburg, wo sich dann die Jünger um den IS-Prediger Yassine O. dann versammelt haben, auch, sage ich mal, wo es alle mitbekommen haben, da hat man ganz normale Gebete gemacht und im Anschluss an die Gebete hatten sich dann ins Hinterzimmer verzogen und dann wurde Tacheles gesprochen und wurde gesprochen, nach Syrien zu gehen und dort zu kämpfen.
Genau, und vielleicht noch ganz kurz, einige der Ausreisewilligen, die sind dann direkt zu Abu Wallah in einer Privataudienz dann sozusagen da reinmarschiert in sein Büro und haben wohl da mit ihm dann gesprochen, wo sie nun diesen Feinschliff, auch letzten Feinschliff, wie es immer so schön heißt, bekommen haben sollen.
Auch Wolfsburger.
Und eben, genau, auch das dann eben, aber wie gesagt, Vier-Augen-Gespräch, ne, Hinterzimmer, ja, also nichts, was im großen Rahmen stattfand.
Hast du eine Idee, warum ausgerechnet Hildesheim? Ich meine, wir sprechen hier vom Tatort Niedersachsen und ziemlich viel passiert ja bei uns in der Region. Wir haben eine Salafistenmoschee in Braunschweig, wir haben Salafisten in Wolfsburg, in Salzgitter. Hildesheim ist nicht so weit weg von uns. Woran liegt das? Hast du eine Idee, warum sich gerade diese Extremisten unsere Region so aussuchen?
Das war ein Thema, was jetzt nicht explizit im Prozess zur Sprache kam. Also insofern kann ich jetzt so meine Interpretation nur wiedergeben. Es hängt ein bisschen damit zusammen, Abu Wallah war ja auch schon in der Region unterwegs. Der hatte in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter Bekleidungsläden betrieben und
Déjà-vu,
genau. Und war zumindest hier irgendwo in der Region auch angekommen. Es war in Hildesheim ein Salafistenzirkel entstanden in diesem deutschsprachigen Islamkreis, der zwar nicht von vornherein auf IS-Linie war, das ist dann erst später gekommen, aber zumindest eben, wo eine Lücke entstanden war, in der dann halt Abu Wallah später als Imam reinkommen konnte. Und mit diesem Wechsel ist dann eben auch dieser ganze Islamkreis zunehmend radikaler geworden und die Ausrichtung eben wurde dann auch zunehmend pro IS. Das heißt, war etwas, was sich dann schleichend entwickelt hatte. Und das, sobald da natürlich so ein Hotspot entstanden ist oder jemand mit Strahlkraft sitzt, der nach außen hin ja auch so eine Wirkung über das Internet hatte und das ja auch richtig dann, richtig propagiert hat, ist eine Sogwirkung entstanden. Dann ist das so ein Schneeballeffekt. Dann spricht sich das schnell rum. Es reisen auf einmal aus ganz Europa, es kam ja aus Schweiz, Österreich, überall Anhänger nach Hildesheim gereist,
immer um zu diesen
Seminaren zu fahren. Ja. Und so ist das unheimlich schnell dann gewachsen.
Du hast es schon erwähnt, Abu Wallah ist ja eine ganz interessante Persönlichkeit, wenn man sich so ein bisschen seinen Werdegang hier in Deutschland anguckt. Er ist 2001 nach Deutschland gekommen, er ist gebürtiger Iraker, ist hier als Asylbewerber nach Deutschland gekommen, hat dann 2008 geheiratet und so seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und ja, also du hast ja schon erzählt von den Déjà-vu-Modeläden. Er hat nicht nur sich da geschäftlich betätigt, sondern er hat dann auch Sultan-Cola vertrieben. Ich habe mal nachgeguckt, ist halal, koscher und vegan. Also ein ganz tolles Getränk anscheinend. Also er ist auf der einen Seite ein Geschäftsmann. Ich habe gelesen, auch mehrere Autos besessen, zwei Häuser.
Zwei Häuser in Tönnies-Fürst, eins und in Hildesheim. Er hatte zwei Wohnsitze und zwei Ehefrauen.
Genau, ja, eine Hauptfrau und eine Nebenfrau.
Genau, die zweite nach islamischem Recht.
Und dann, also eigentlich, sage ich mal, eigentlich jemand, wenn man jetzt vielleicht dieses Ehethema außen vor lässt, eigentlich einer, der ja schon angekommen hier scheint, der auch ein bisschen was aus seinem Leben machen will, der auch erfolgreich ist. Und gleichzeitig 2008, glaube ich, beginnt er mit seiner Predigerkarriere. Erst so im kleinen Rahmen, fällt dann aber bald auf, so Frankfurter Szenegrößen.
Milato Ibrahim.
Genau, die dann so ein bisschen ein Auge auf ihn werfen. Und dann wird er norddeutschlandweit zu Veranstaltungen eingeladen, spricht dort. Und dann irgendwann kommt es im Jahr 2012 zur Gründung des deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim. Ist im Prozess eigentlich mal thematisiert worden, wie es zu diesem Werdegang kam? Das passt ja irgendwo nicht zueinander.
Leider nicht. Genau darauf hatte ich eigentlich auch immer gewartet, weil ich mir genau diese Fragen gestellt habe. Passt nicht zueinander und was ist das vor allen Dingen für ein Mensch? Aber das ist leider nicht direkt so zur Sprache gekommen. Spielte wahrscheinlich hinterher auch keine Rolle für
Strafmaß nicht.
Die Straftatbestände. Er hat auch selber ja natürlich, er war der Einzige, der nicht sich eingelassen hat und auch dementsprechend nicht selber über sein Leben erzählt hat, sodass das natürlich Punkte sind, die auch offen geblieben sind.
Schade. Würde man gerne mal wissen, sozusagen, wie es so weit gekommen ist. Ich hatte erwähnt, in Wolfsburg gab es einen radikalen Prediger, Yassine O., der auch in Hildesheim aufgetreten ist. In Braunschweig bekanntermaßen gibt es Herrn Schiffci, auch Salafistenprediger. Ich glaube, da besteht gar kein Diskussionsbedarf, dass es so ist. Besteht da irgendwo zwischen diesen Leuten irgendwie ein Austausch? Hat der eine mit dem anderen zu tun oder ist das Zufall? Was denkst du?
Also ich glaube, es bestand lange schon ein Austausch bis zu einem gewissen Punkt. Also es war ja jetzt gerade, wenn man hier den Mohammed Schiffci, der ja nun hier dann eben Imam in Braunschweig ist, in einer Moschee an der Hamburger Straße, und ja auch dem salafistischen Zirkel zugeordnet wird, dort gab es auch Austausch mit Abu Wala. Aber die beiden haben sich später auch wieder anscheinend voneinander distanziert. Also Schiffci hat ja auch immer wieder sich vom IS distanziert, ob nun glaubhaft oder nicht, mag dahingestellt sein.
Was denkst du?
Ja, ich glaube, also IS-Linie hinterher glaube ich nicht mehr. Also man mag, ist natürlich schon eben stark diesem politischen Salafismus verhaftet, aber dass der auf IS-Linie war, glaube ich nicht. Gleichwohl spielt die Frage, welche Rolle spielt er bei der Radikalisierung von jungen Gläubigen, wo man ja auch oft sagt, dort wird in diesem Moschee wird ja auch der Nährboden für weiteres gelegt.
Das ist der Einstieg.
Das ist der Einstieg. Also so da mag ich ihn jetzt nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Aber da hat es eben, wie gesagt, lange diese Nähe gegeben. Und später allerdings, glaube ich, trennten sich dann auch wieder die Linien. Aber das ist bei vielen dieser Prediger so, dass es dann ja viele Übereinstimmung gegeben hat, aber dann hinterher manchmal, wenn es dann hinterher um die feinere Ausrichtung ging, dann man wieder die Differenzen gesehen hat. Gleichwohl ist der Zirkel ja so klein und die Zahl dieser Prediger dann auch so handverlesen, dass man dann ja schon von einer Szene sprechen kann. Und gerade eben dieser Mechanismus, man kommt, radikalisiert sich irgendwo und findet dann eben, ist so die Frage, wie geht's dann weiter? Zieht man sich hier zurück und bleibt dann sozusagen zwar auf dieser radikalen Linie, aber ist halt jetzt fern von Vorschlägen wie oder Vorstellungen wie Anschläge oder irgendwie Gewalttaten, oder geht man weiter und überschreitet die Linie zum terroristischen Islam? Das ist ja manchmal ein schmaler Grat.
Jetzt ist ja die Geschichte des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus in Deutschland schon relativ alt. Man könnte jetzt zurückgehen bis 2001, die Attentäter von 9/11, die auch in Deutschland residiert haben, zumindest zeitweise. Dann später die Sauerlandgruppe, wo auch ein Wolfsburger dann beteiligt war, der die Sprengstoffzünder geschmuggelt hat, der später auch nach Syrien gegangen ist und dort gestorben sein soll als IS-Kämpfer. Es ist also eine lange Tradition, wenn man sich das anguckt. Und zwangsläufig muss man ja auch die Frage stellen nach der Arbeit der Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang. Und man bekommt ja auch sicherlich nach 3 Jahren Prozess Abu Wala auch so ein Gefühl dafür. Meinst du, dass die Sicherheitsbehörden von Anfang an das Möglichste getan haben, um dieser islamistischen, salafistischen Gefahr zu begegnen?
Ich glaube, dass es die Sicherheitsbehörden sich lange, lange unheimlich schwer getan haben, damit überhaupt in diese Szene reinzukommen. Und das ist ja auch verdammt schwer. Es ist ein ganz geschlossener Club. Also wenn man schon, wie gesagt, mitkriegt oder jetzt so hört, wie sich das alles abspielt, immer in Hinterzimmern und dann irgendwie Moscheen, die sich ja immer auf zwischen Gratwanderung, Religionsfreiheit und
Kann man auch schwer als deutscher Polizist sich einfach dazusetzen und
man lauschen. Wird sofort erkannt. Also wie kriegt man jemanden rein, der tatsächlich irgendwie auch vor allen Dingen nicht auffällt, sich auch sehr schnell da so einfindet, dass er da
Codes kennt, die Sprache spricht.
Mitschwimmen kann. Und man sieht ja schon daran, wie mit diesem V-Mann Murat Cem, wie schwer es war, da jemanden einzuschleusen. Das ist tatsächlich auch nach wie vor eine wahnsinnig große Herausforderung ist. Die hier in dem Fall hatten die Sicherheitsbehörden das Glück, dass sie eben diesen Kronzeugen hatten, der auf einmal ausgepackt hat und somit Türöffner war für vieles. Und damit konnten die ja quasi, wurde die Ermittlungsgruppe Ventum, hieß sie, des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen gegründet. die dann einstieg in die Ermittlungen. Und dann hatte man auf einmal Namen und konnte dann weiteres veranlassen. Dann begannen diese ganzen TKÜ, wie es dann heißt, die Überwachungsmaßnahmen, dass man dann Autos abhören konnte oder verkabeln konnte und dass man Überwachungskameras installiert hat und Aufnahmen gemacht hat, dass man Telefone überwacht hat,
ja, man hat
und Gespräche mithören konnte, dass man Chatverläufe nachlesen konnte. Im Grunde genommen, das ganze Programm ist ja dann erst abgespult worden. Das hat man gemacht. Aber insofern brauchte man ja erstmal überhaupt diese, das ist ja die Voraussetzung, irgendwie einen Ansatzpunkt in diese Szene reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja nach wie vor eine der ganz großen Schwierigkeiten für die Ermittlungsbehörden ist. Und es wird ja auch zunehmend schwieriger, weil sich ja jetzt die Szene fast wieder mehr noch in die Hinterhöfe wieder verlagert und diese großen Hotspot-Moscheen, wie es die in Hildesheim gegeben hat,
die werden gemieden.
Genau, die ja gemieden werden. Insofern ist die Arbeit der Ermittlungsbehörden nicht leichter geworden, im Gegenteil.
Ist ja auch so ein gewisses Spannungsverhältnis, wenn man jetzt die Sicherheit auf der einen Seite sieht und auf der anderen Seite muss man ja auch in dem Zusammenhang über Religionsfreiheit dann sprechen. Ne? Eine Moschee, eine kirchliche Einrichtung zu überwachen, das ist nicht so einfach, ne? Wahrscheinlich.
Genau, und man braucht dann ja schon konkrete Anhaltspunkte, die eben dann solche Überwachungen auch rechtfertigen. Genau, und das ist eben, die muss man erstmal haben.
Würdest du so weit gehen, dass man vielleicht gesetzliche Änderungen herbeiführen müsste, um solche Überwachungen einfacher zu machen?
Ich glaube nicht, dass wir jetzt große gesetzliche Änderungen haben müssten. Ich glaube einfach nur, dass die Sicherheitsbehörden, die haben ja jetzt auch viel gelernt aus den vergangenen Jahren, sich dann eben auch vielleicht anders aufstellen müssen, um besser tatsächlich an diese Szene ranzukommen. Und ich glaube, das ist immer so ein Punkt, der mir in der ganzen Diskussion zu kurz kommt. Es gibt ja, ist immer die Rede von stärkerer Überwachung, stärkerer Druck der Sicherheitsbehörden. Eigentlich müssen wir viel, viel früher anfangen. Was ist denn damit mit den jungen Leuten, die dann eben radikalisiert werden? Wo fangen wir die auf? Am besten ja schon, bevor sie radikalisiert werden oder müssen das frühzeitig erkennen. Da kommt ja wieder die Prävention ins Spiel. Die Sozialarbeiter, die Lehrer an den Schulen, die teilweise...
Und die Familien vor allen Dingen.
Ja, die Familien. Die dann auch mit unterstützt werden müssen. Und da gibt es zwar jetzt auch zunehmend Programme und das wird ja auch zunehmend, ist ja auch als Problem erkannt, aber ich glaube, da ist einfach noch wahnsinnig viel mehr Luft nach oben, dass dort eben auch noch viel mehr in die Prävention dann investiert werden muss.
Ich glaube, wenn ich auf die Zeit in Wolfsburg zurückdenke, als dort zu den ganzen Ausreisen gekommen ist, hat man ja ganz deutlich gemerkt, dass die Familien, die Erwachsenen, hilflos dem Ganzen gegenübergestanden haben.
Ja, und das ist auch in dem Prozess immer wieder deutlich geworden. Wenn ich nochmal so einen emotionalen Moment schildern darf, da war einer der Vater der Terrorzwillinge, sind zwei Brüder aus Castrop-Rauxel, Deutsche, die konvertiert sind zum Islam, die mithilfe von Abu Walla, von dem Netzwerk, also Abu Walla hatte mit den Brüdern nichts zu tun, das stellte sich erst später heraus, aber die anderen Angeklagten, die sie radikalisiert haben sollen, der hatte geschildert, wie ihnen seine Söhne entglitten sind. Das ist also, wie gesagt, eine bürgerliche Familie, er selber Polizeibeamter, der Vater. Die Söhne sind konvertiert, sind in so eben radikale Kreise gelangt und ihm quasi entglitten. Er hat dann irgendwann keinen Zugriff mehr zu seinen Söhnen gehabt. Die sind unter anderem zum Beispiel eben auch zu Tschiftschi nach Braunschweig gereist, haben dort Seminare besucht. Die haben Seminare von zwei der Angeklagten aus dem Abu Walla-Prozess besucht, sich zunehmend radikalisiert. Die sind ausgereist und haben im Irak Selbstmordanschläge begangen, sich selber in die Luft gesprengt und mit ihnen zusammen, jetzt beide zusammen, 150 irakische Soldaten getötet. Und der Vater saß da und hat teilweise, also fast stand er nah an den Tränen, geschildert, wie er keinen Zugriff mehr auf seine Söhne hatte. Das ist, glaube ich, ein ganz tragischer Moment für die Familien. Und er fühlte sich von den Behörden alleingelassen.
Du hast das in einem Artikel geschildert, wie dieser Vater in den Prozesssaal da halt reinkommt und sich dann erstmal kurz vor Abu Walla, glaube ich, aufgebaut hat, den erstmal
ganz lange fixiert hat. Er wollte denjenigen ins Gesicht sehen, den er verantwortlich macht dafür eben, dass seine Söhne abgedriftet sind.
Wie hast du das so wahrgenommen? War das Wut? War das Verzweiflung?
Verzweiflung. Verzweiflung und vielleicht auch ein bisschen Wut. Er hat dann später auch immer von den Rattenfängern gesprochen. ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Mhm. Also jemand, der tatsächlich Rattenfänger, die ja, Menschen einfangen und irgendwo hinführen und die Menschen kommen nicht mehr zurück. So war es ja auch mit seinen Söhnen.
Jetzt wurde nach dem Urteil drüber gesprochen, dass das ein ganz deutliches Signal an die Szene wäre. Was hältst du davon? Die Menschen, die die Moschee besucht haben, sofern sie nicht im Gefängnis sitzen oder nach Syrien ausgereist sind, sind ja immer noch da. Was für ein deutliches Signal wird dieser Prozess den Menschen bringen? Oder müssen wir uns eigentlich damit anfreunden, mit dem Gedanken, dass die immer noch da sind und möglicherweise wir auf den nächsten Prediger nur warten müssen?
Zu der letzten Frage, ja. Ich glaube, wir können jetzt einfach nicht so tun, als wären die Menschen weg. Sie sind noch da. Das ist ja auch, ich glaube, die ganze Gedankenwelt ist ja nicht auf einmal plötzlich aus den Menschen, Köpfen der Menschen verschwunden. Aber Signal doch in die Richtung, dass zumindest ja eben nicht nur diejenigen, die jetzt ausgereist sind, die als Kämpfer vielleicht auch direkt in Syrien oder im Irak Menschen getötet haben, zur Verantwortung gezogen werden, sondern eben auch diejenigen, die diese als geistige Brandstifter ja bezeichnet werden. Also diejenigen, die die Idee in die Köpfe pflanzen, die hetzen, die eben genau das tun, dass sie dann junge Menschen einfangen und für eine Idee gewinnen, dass die auch bestraft werden. Und das ist zumindest ja auch das ein deutliches Signal, dass man jetzt da in die Richtung gesetzt hat, dass man jetzt weiter die Szene verfolgen und beobachten muss und da nicht nachlassen darf. Das ist natürlich dann der zweite Punkt und auch etwas, was die Gesellschaft ja noch lange herausfordern wird.
Davon ist auszugehen. Ein sehr spannendes Thema, das uns beide lange beschäftigt und wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen wird. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke in über drei Jahre Prozess, Abu-Wallah-Prozess. Vielleicht, wenn der Bundesgerichtshof das Urteil auseinandernimmt, vielleicht gibt es ja auch noch eine Verlängerung, vielleicht wird es auch rechtskräftig. Aber die Thematik wird uns weiter erhalten bleiben. Vielen Dank für das Gespräch und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Von mir aus auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Begleiten Sie uns beim nächsten Mal wieder und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Bleiben Sie gesund.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.